Es ist mir eine große Ehre, hier zu stehen und über so ein wichtiges Thema sprechen zu dürfen. Meinen Vortrag habe ich zunächst auf Englisch verfasst, dann mit Softwareunterstützung und meine Frau Anja vorbereitet, weil mein Deutsch noch ein bisschen suboptimal ist. Ich verstehe in der Regel das meiste, aber mein aktiver Wortschatz ist wesentlich kleiner. Deshalb habe ich für die Diskussion nach dem Vortrag meine Übersetzerin mitgebracht. Nun zum Thema. Verschwörungstheorien sind oft wirkmächtige, wenn auch nicht unbedingt wahre Narrative. Wirkmächtig deshalb, weil Erzählungen und Geschichten Welten schaffen und legitimieren. Wie ich heute darlegen möchte, gibt es sowohl kulturell als auch akademisch einflussreiche Erzählungen, die ein spannungsreiches und oft unbequemes Verhältnis zwischen dem Neuen Testament und dem Glauben von Nizäa zeichnen. Ich werde versuchen, diese Ansätze zu unterwandern, indem ich vier Thesen vorlege. Sie nehmen den ganzen Datenbestand ernster und erklären besser, warum Christen Jesus als Gott verehren. Am Ende möchte ich dann einen Anstoß geben, der uns möglicherweise auch persönlich betrifft. Aus Zeitgründen und weil Matthias Pöhlmann dieses Thema gestern Abend bereits so gründlich behandelt hat, werde ich meine Gedanken zu Verschwörungstheorien auf einige Hauptpunkte komprimieren, die für meine Argumentation besonders relevant sind. Nach einer Durchsicht der Forschungsliteratur, insbesondere der Arbeiten von Peter Knight, Jeffrey Cubitt und David Cody, möchte ich drei Punkte hervorheben. 1. Verschwörungstheorien wirken am stärksten, wenn sie als Geschichten auftreten und nicht nur als Argumente. Hier ist die Arbeit von Daniel Silliman hilfreich. Romane wie Frank Peretti's Der Macht der Finsternis oder Tim LaHaye's Left Behind-Reihe drücken nicht nur bestimmte Überzeugungen aus, sondern formen und legitimieren bestimmte theologische Behauptungen, zum Guten wie zum Schlechten. Geschichten besitzen dabei oft eine größere Überzeugungskraft als offizielle Lehre oder systematische Argumente, weil sie die Vorstellungskraft prägen und emotionale Resonanz erzeugen. 2. Verschwörungstheorien sind sehr selektiv mit ihrer Datenauswahl. Sie sind nicht interessiert an gesamten relevanten Faktenbefund. Und zwar, weil sie auffällige Anekdoten und geheimnisvolles verborgenes Wissen bevorzugen und dabei gegenteilige Belege ausblenden. 3. Sie leben von Affekt und Wiederholung. Ihre Überzeugungskraft liegt weniger in gesammelten Beweisen als vielmehr in emotionaler Resonanz und vielfacher Verbreitung. Auf diese Weise reduzieren Verschwörungstheorien komplexe historische Prozesse auf die Behauptung, jemand hat das geplant. Und sie teilen die Welt in Verschwörer und Betrogenen ein. Kurz gesagt, selektive Datennutzung, verborgenes Wissen, emotionale Resonanz, Wiederholung sowie, wie wir gestern Abend gehört, ein dualistisch-intentionalistisches Denkmuster sind die treibenden Kräfte. Wir wenden uns nun einer Geschichte zu, die sich weltweit über 100 Millionen Mal verkauft hat, in mehr als 40 Sprachen übersetzt wurde, 136 Wochen lang auf der Bestsellerlist der New York Times stand und eine Hollywood-Verfilmung nach sich zog. Die Rede ist natürlich von Dan Browns The Da Vinci Code. Darin erklärt die Figur des Sir Lee Teabing, ein Historiker, die Hauptfigur Sophie Nerveux.
Also es spricht Sir Lee Teabing. Er sagt, Konstantin musste die neue christliche Tradition stärken und berief deshalb ein berühmtes ökumenisches Konzil ein, das Konzil von Nicea. Bei dieser Versammlung wurden viele Aspekte des Christentums diskutiert und natürlich die Göttlichkeit Jesu. Sophie runzelt die Stirn. Seine Göttlichkeit? Meine Liebe, erklärt Teabing. Bis zu diesem Zeitpunkt in der Geschichte wurde Jesus von seinen Anhängern als sterblicher Prophet betrachtet. Ein großer und mächtiger Mann, aber ein Mensch, ein Sterblicher. Nicht der Sohn Gottes. Genau, sagte Teabing. Die Festschreibung von Jesu Status als Sohn Gottes wurde auf dem Konzil von Nicea offiziell vorgeschlagen und zur Abstimmung gestellt. Sophie war fassungslos. Sie wollen sagen, die Göttlichkeit Jesu war das Ergebnis einer Abstimmung. Eine ziemlich knappe Abstimmung obendrein, fügte Teabing hinzu.
Diese Geschichte ist zwar einzigartig in ihrer literarischen Form, aber keineswegs isoliert. Ob hier oder in der Lehre der Wachturmgesellschaft oder auch anderswo, wir finden ein Musterbeispiel für eine Verschwörungstheorie. Es geht um geheimes Wissen, um verborgene Wahrheiten, die entschlüsselt werden müssen. Es gibt geheime Akteure mit fragwürdigen Motiven, die die Wahrheit manipulieren. Wie Cody und Cubitt es beschrieben haben, wir sehen hier Intentionalismus, Dualismus, Okkultismus und den Anspruch, eine offizielle Erklärung zu verdrängen. Nun lassen sich all diese Argumente leicht widerlegen. Es handelt sich um grob vereinfachte und faktisch falsche Behauptungen. Aber die dahinter stehenden Grundmuster sind nicht völlig aus der Luft gegriffen. Dan Browns Erzählung gibt vielmehr eine Tendenz wieder, die auch in der akademischen Welt existiert, dort allerdings mit höherem intellektuellem Anspruch. Und genau diesem akademischen Narrativ möchte ich mich nun zuwenden. Es geht um eine Reihe von wissenschaftlichen Thesen, die im Grunde ebenso fraglich sind wie Dan Browns Geschichte und dennoch weit verbreitet sind. Ja, an manchen Universitäten sogar als dominierend gelten. Ich nenne sie die von der niedrigen zur hohen Christologie-Geschichte. Diese Deutung stellt die wichtigste Position dar, mit der ich mich im Rahmen dieses Vortrags auseinandersetzen möchte. Beweisstück A für diese Argumentationslinie ist das Werk von Bart Ehrman. Insbesondere sein populäres Buch How Jesus Became God. Gleich zu Beginn zitiert er das nizänische Glaubensbekenntnis, betont seine persönliche Abwesenheit vom christlichen Glauben und erklärt, dass ihn theologische Fragen nicht interessieren. Er sei Historiker und als solcher behauptet er, die Vorstellung, Jesus sei Gott, habe sich erst allmählich entwickelt. In den frühesten Schichten der neutestamentlichen Überlieferung, so Ehrman, sei Jesus erst bei seiner Auferstehung zu einem in gewisser Weise göttlichen Wesen erhoben worden und das in unklarer, ambivalenter Weise. So behauptet er.
In den folgenden Kapiteln wird deutlich werden, dass Jesus ursprünglich in keinerlei Hinsicht als Gott betrachtet wurde und dass er für seine Anhänger erst allmählich in gewissem Sinne göttlich wurde. Bevor man ihn schließlich als dem allmächtigen Gott in absoluter Weise gleich ansah. Aber der Punkt, den ich betonen möchte, ist, es war in der Tat eine Entwicklung.
Dies führt mich zu Beweisstück B, dem Werk des britischen Neutestamentlers James Dunn, der auch methodistischer Prediger und engagierter Christ war. Und nebenbei, wir haben gerade seinen letzten Aufsatz veröffentlicht in unserem ganz neu erschienenen Sammelband, The T.N.T. Clarke Handbook of Christology. Einerseits möchte Dunn verneinen, dass es eine Entwicklung von niedriger zu hoher Christologie gegeben habe. Doch was er mit der einen Hand gibt, nimmt er mit der anderen wieder weg, wenn er schreibt.
Als sich das erste Jahrhundert der christlichen Ära dem Ende zuneigte, finden wir einen Begriff der wirklichen Präexistenz Christi allmählich aufkommen. Aber erst mit dem vierten Evangelium können wir von einer voll ausgeprägten Vorstellung der persönlichen Präexistenz Christi und einer klaren Lehre von der Inkarnation sprechen.
Was aber ist mit den frühesten Schichten des Neuen Testaments, insbesondere den paulinischen Briefen? Dort erscheint Jesus als Gott und wird angebetet, oder? Dann meint, so einfach sei das nicht. Im Johannesevangelium gäbe es klare Aussagen wie, bevor Abraham war, bin ich, oder das Wort war Gott. In den Jahrzehnten zuvor sei die Lage jedoch verworren und uneindeutig. So verweist er auf 1. Korinther 15, 28, wo Christus dem Vater eschatologisch untergeordnet erscheint. Wenn Paulus Christus als Kyrios, Herr, bezeichnet, versteht dann dies im Rahmen einer Adam-Christologie, nicht als wesensgleich mit Gott, sondern als Repräsentant der Menschheit. Auf die frühesten Christusverehrungen deutet er zurückhaltend. Der Philipper-Hymnus sei ein Lobpreis Gottes über Christus und nicht an Christus selber gerichtet. Für dann erscheint Anbetung bei Paulus daher nur im Ansatz, nicht im vollen Sinn. Entscheidend ist für ihn, es gibt bei Paulus keine klare Feststellung der Wesenseinheit Christi mit Gott. Und schon gar nicht in der Art, wie sie in Nicäa formuliert wurde. Am deutlichsten bleibe die Unterordnung Christi unter Gott. Johannes, etwa 50 Jahre später, enthalte dagegen unzweideutige Propositionen, die auch seine Unterordnungsverse in ein zusammenhängendes Gesamtbild einfügen. Darin zeigt sich Dunns methodischer Schwerpunkt. Er bevorzugt systematische Propositionen. Auch andere Gelehrte wie James McGrath, Paula Fredrickson, Morris Casey vertreten, dass sich Jesu Gottheit allmählich entwickelte. Nicht unbedingt linear, aber keiner sieht bei Paulus eine Gottheit Christi. Schon gar nicht im Sinne des nizänischen Bekenntnisses. Ich schätze James Dunn sehr, aber hier greift er zu kurz. Dunn und Ehrman sind keine Verschwörungstheoretiker, klar. Doch manche Mechanismen ähneln sich. Eingeschränkte Datenauswahl, einseitige Formulierungen, ein verengter Blick. Bei ihnen wirkt Nicäa wie eine spätere Abweichung von Paulus. Ich will das anders zeigen, durch die ganze Tiefe und Breite der neutestamentlichen Belege, nicht nur durch einzelne Fundstücke. Und anstatt die Argumente von Dunn, Brown und Ehrman Punkt für Punkt zu zerlegen, das würde heute den Rahmen sprengen, will ich die Plausibilität einer anderen Geschichte darlegen und so deren Positionen unterwandern. If you're interested in that, there's the book at the back where we do a little bit of the Punkt für Punkt. Ich will behaupten, dass in den frühesten neutestamentlichen Schriften, nämlich bei Paulus, bereits eine göttliche Christologie bezeugt wird, dass Jesus auf der göttlichen Seite steht, jenseits der Grenze zwischen Schöpfer und Geschöpf. Darauf habe ich in Paul's Divine Christology hingewiesen. Heute möchte ich noch weitergehen. Die Verbindung zwischen Paulus und Nicäa ist tiefer und überraschender als oft gedacht. Damit kommen wir zum nächsten Schritt, zu den vier Thesen, die meine Position entfalten. Ja, ich möchte die These vertreten, dass Paulus ein Trinitarier war. Nein, ich meine damit nicht, dass Paulus ein nizänischer Trinitarier gewesen sei. Solche Kategorien existierten logischerweise erst ab dem 4. Jahrhundert. Es wäre anachronistisch, Paulus' Briefe mit nizänischem Maßstab für trinitärisches Denken zu messen. Dennoch werde ich argumentieren, dass wir sinnvoll und zutreffend von Paulus als einem Trinitarier sprechen können, dessen Denken in tiefer Entsprechung zu Nicäa steht. Paulus verhält sich zu Nicäa weder wie der Same zum aufgewachsenen Baum, noch etwa wie ein völlig anderes Ding, das erst durch die Vorstellungskraft bärtiger und gestrenger Männer auf dem Konzil von Nicäa in etwas Neues verbogen wurde. Ich werde also aufzeigen, dass die paulinische Christologie nicht nur absolut göttlich war, sondern, wie wir sehen werden, auch trinitarisch. Um meine Argumentation zu entfalten, werde ich sie in vier Unterthesen aufteilen. These 1 ist die komplexeste, lässt sich aber auf folgende Behauptung zuspitzen. Für Paulus wird das, was Gott ist, im Gegensatz zu dem, was nicht Gott ist, durch ein sehr konkretes und spezifisches Muster jüdischer Gottesbeziehungssprache verstanden und ausgedrückt. Hat einmal ein Zeuge Jehovas bei Ihnen geklingelt? Haben Sie sich in eine Diskussion über die Identität Jesu verwickelt? Vielleicht haben Sie sich über die richtige Auslegung von Johannes 1,1 gestritten und darüber, ob Jesus bzw. das Wort wirklich der Gott oder nur ein Gott sei. Viel hängt für diese Gruppe davon ab, ob die Bibel Jesus je als Gott oder als Hotheos, der Gott, bezeichnet. Und das scheint auf den ersten Blick ja auch ganz plausibel. Schließlich benutzen wir, wenn wir über das sprechen wollen, was Gott ist, im Unterschied zu dem, was nicht Gott nicht ist, das Wort Gott. Doch so einfach ist es bei Paulus dem Juden nicht. Denn Paulus bezeichnet in 2. Korinther 4 Satan als den Gott dieses Zeitalters, Hotheos. Tatsächlich konnten in der Rhetorik des Judentums des zweiten Tempels so manche als Gott oder Elohim bzw. El bezeichnet werden. Mose und Melchisedek sind offensichtliche Beispiele. Beide werden von jüdischen Stimmen ganz entspannt als Gott angesprochen. Der Titel Gott oder auch Hotheos ist also nicht immer klar genug. Die entscheidende Frage lautet deshalb, was ist Gottes Gottsein für Paulus? Der erste Schritt in meiner ersten These ist von entscheidender Bedeutung und wird von praktisch allen Gelehrten, die sich mit meiner Arbeit auseinandergesetzt haben, unterschätzt. Nämlich die Metafrage zu stellen, was für Paulus überhaupt als theologische Erkenntnis gilt. Paulus spricht hier erstaunlich klar. Im 1. Korinther 8 wendet er sich gegen die sogenannten Starken im Korinth. Ah, gut. Sie behaupten, wir alle haben Erkenntnis und bringen Aussagen an, die durchaus wahr sind. Etwa, es gibt keinen Gott außer dem einen. Doch wie Volker Geckle gezeigt hat, gründen sie diese Sätze auf eine rein intellektuelle Welt- und Gotteserkenntnis. Mit anderen Worten, es handelt sich um intellektuelle Snobs, fixiert auf bloße Propositionen. Paulus setzt also genau das Gegenteil von dann voraus, wenn es um das theologische Gewicht bloßer Propositionen geht. Auf die Behauptung der Starken reagiert Paulus scharf. Die Erkenntnis bläht auf, die Liebe aber baut auf. Er ist damit keineswegs ein Anti-Intellektueller. Schon im nächsten Vers spricht er von notwendiger Erkenntnis. Aber eine Erkenntnis in Beziehung, aus Liebe. Wer aber Gott liebt, der ist von ihm erkannt. Andere Studien, etwa Eric Waller zur Wiederverwendung des Schema oder Nathan MacDonald zum 5. Mose, betonen dasselbe. Monotheismus ist nicht nur eine Wahrheit zum Begreifen, sondern eine Beziehung. Deshalb greift Paulus in 8,6 auf das Schema zurück, um die abstrahierte Erkenntnis der Korinther zu konfrontieren. Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein, und du solltest den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen. One sentence in Hebrew. Die Schlussfolgerung sollte nicht übersehen werden. Wie Mary Healy argumentiert, wird notwendige Erkenntnis bei Paulus als Beziehung ausgedrückt. Bei Paulus ist wahre Erkenntnis Gottes ohne Beziehung unmöglich. Es folgt also der zweite Teil meiner ersten These. Paulus Gottesrede müssen wir so verstehen, wie er sie selbst verstanden hätte, als Ausdruck einer tiefen Beziehung. Und genau da zeigt sich, Gottes Gottsein tritt in einem klaren Muster hervor, das sich durch die ganze Literatur des Judentums der zweiten Tempelzeit zieht. Ganz gleich, ob wir die Geschichtsbücher, die Propheten, die Tora, die Psalmen, Philo, Josephus, die Gleichnisse Henochs und so weiter oder eben Paulus lesen, die Gottesbeziehung wird im folgenden Muster identifiziert. Gott spricht, er wird angerufen, er antwortet, er ist gegenwärtig und aktiv in der Mission des Paulus, in der versammelten Gemeinde, in der Welt insgesamt. Seine Gegenwart zeigt sich im Wirken des Heiligen Geistes. Und doch, dieser Gott ist zugleich abwesend, noch nicht in jener Fülle präsent, die erst im Eschaton kommt. Gott wird relational beschrieben, nicht abstrakt als allgegenwärtig, allmächtig oder irgendein anderes All, sondern als treu, liebevoll, zornig, gnädig, weise, geduldig. Das ruft Hingabe hervor bei denen, die Gott kennen. Sie rühmen sich Gottes, gehören ihm, kennen, lieben, fürchten, hoffen auf und glauben an ihn. Sie leben zu seiner Ehre, loben ihn und sind letztlich ihm verantwortlich. Das Gegenteil dieser Hingabe ist klar. Sünde, Bosheit, Götzendienst. Diese Grammatik zieht sich auch durch alle Briefe des Paulus. Alle. Sie ist die tiefe Kohärenz inmitten der Vielfalt. Nur der eine Gott Israels wird in der gesamten Literatur des Judentums der zweiten Tempelzeit auf diese Weise beziehungsmäßig beschrieben. Und ich habe die Texte gründlich durchforstet. Ja, einzelne Figuren werden gelegentlich Gott genannt, auf einen Thron gesetzt oder auch gelobt. Doch das volle Muster all dieser Merkmale findet sich ausschließlich bei Israels Gott. Genau deshalb spreche ich von Paulus exklusivem Monotheismus. Für ihn wird Gottes Gott sein, im Gegensatz zu allem, was nicht Gott ist, durch dieses spezifische Gottesbeziehungsmuster ausgedrückt. These 2. Wenn die erste These klar geworden ist, lässt sich leichter erfassen, versprochen. Sie lautet, in allen Briefen des Paulus sehen wir, dass der Apostel in einer beispiellosen Weise von seiner Beziehung zu Christus in genau derselben Weise spricht wie von der einzigartigen Gottesbeziehung. Was bedeutet, dass Gott sein, dass Gottes Gottsein sowohl in Bezug auf den Vater als auch auf den auferstandenen Herrn ausgedrückt wird. Anders gesagt, was es Paulus ermöglicht, von einzigartigen Gottsein Gottes zu sprechen, schließt nun auch Christus Jesus ein. Auch hier ist die Beweislage breit. Wir finden dafür in all seinen Briefen und fast in jedem Kapitel, Christus wird in einer Beziehungsstruktur verstanden. Christus spricht, er wird angerufen, er antwortet, er ist gegenwärtig und aktiv in der Mission des Paulus in der versammelten Gemeinde, in der weiteren Welt, im Leben Einzelner. Seine Gegenwart zeigt sich im Wirken des Heiligen Geistes und doch Christus ist zugleich abwesend, noch nicht in jener Fülle präsent bis zur Parousie. Christus wird relational beschrieben als gnädig, rächend, geduldig, liebevoll, treu. Das ruft Hingabe hervor bei denen, die Christus kennen. Sie rühmen sich Christi, gehören Christus, kennen, lieben, fürchten, hoffen auf und glauben an ihn. Sie leben, um Christus zu gefallen, verherrlichen ihn und sind letztlich ihm verantwortlich. Und das Gegenteil dieser Hingabe ist klar. Sünde, Bosheit, Götzendienst. Dieser Beziehungsmuster zieht sich durch all seine Briefe. Ausgedrückt in der jüdischen relationalen Idiomatik des Paulus. Haben Sie einen Déjà-vu? Diese Überschneidung mit der Gottesbeziehung zeigt sich nicht nur in Details, sondern als durchgängiges Muster im ganzen Corpus Paulinum. Sie prägt dieselben Passagen, dieselben Sprache, dieselbe Wirklichkeit im Leben des Paulus. Das ist keine zufällige Sammlung von Themen aus verschiedenen Briefen, sondern ein kohärentes Muster, das Paulus selbst so erkannt hätte. Wenn wir unsere vorherige Behauptung ernst nehmen, dass wahre theologische Erkenntnis bei Paulus untrennbar mit Beziehung verbunden ist, dann ist dieses Muster der Christusbeziehung seine Christologie. Und dieses Christusbeziehungsmuster wird in keinem anderen jüdischen Text jemals in Bezug auf eine andere Figur gebraucht. Und sei sie noch so haben, weder auf den Menschensohn in den Gleichnissen Henochs, noch auf Melchisedek oder irgendeinen davidischen König in den Psalmen. Keine dieser Figuren ist auch nur annähernd vergleichbar. Dieses Christusverhältnis als Muster ist einzig analog zur paulinischen Sprache über die Gottesbeziehung. Und das bedeutet unausweichlich. Die Christusbeziehung ist für Paulus seine Weise zu sagen, Jesus ist Gott. Gottes Gottsein kommt sowohl in der Gottes- als auch in der Christusbeziehung zum Ausdruck. Meine dritte These lautet, der Geist vermittelt und realisiert sowohl die Gottes- als auch die Christusbeziehung bei Paulus. Weshalb das Wirken des Geistes jene Relationalität ist, die in paulinischer Sprache das Gottsein Gottes ausdrückt. Merdad Fatehi hat überzeugend gezeigt, dass Geistsprache im Judentum der zweiten Tempelzeit und bei Paulus von Gottes Zuwendung zur Welt, zu seiner Schöpfung und zu seinem Volk spricht. So schreibt Paulus, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Römer 5. Galater 3. Gott gibt den Galater seinen Geist und so wirkt er Wunder unter ihnen. Der Geist ist demnach Gottes Zuwendung zu seinem Volk. Das Wirken des Geistes ist in paulinischer jüdischer Idiomatik das Gott sein Gottes. Ebenso beschreibt Paulus das Verhältnis zwischen Christus und dem Geist. Christus ist nochmals, genau betrachtet, gegenwärtig und aktiv. Er richtet auf, wirkt in der Mission, stärkt die Gemeinden und erhört Gebete. So betet Paulus zu Jesus, dass er ihm den Stachel im Fleisch entferne. Und bekommt er Antwort, meine Gnade genügt dir. 2. Korinther 12. Ebenso betet er für die Thessaloniker, dass Christus ihre Liebe mehre. 1. Thessaloniker 3. Christus ist also der Empfänger von Bitten und der aktive Geber von Zuspruch. Gleichzeitig ist Jesus für Paulus aber auch abwesend. Man erinnere sich, das Abendmahl wird gefeiert, bis er kommt, 1. Korinther 11. Das heißt, er ist im Moment auf gewisse Weise nicht da. Und in 2. Korinther 5 sagt er klar, solange wir im Leib wohnen, sind wir fern vom Herrn. Wie erklärt sich dieses christologische Paradoxon von Abwesenheit und Gegenwart bei Paulus? Christus ist gegenwärtig, aber auf eine besondere Weise, nämlich durch den Geist. Darum berichtet er den Römern nichts anderes als das, was Christus durch mich gewirkt hat, was Christus durch mich gewirkt hat, durch die Kraft des Geistes Gottes. Und in 2. Korinther 3 nennt er die Gemeinden einen Brief Christi, geschrieben nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes. Wenn wir im Blick behalten, dass notwendige Erkenntnis für Paulus Beziehungssache ist, können wir sagen, dass die Gottes- und Christus-Beziehungen das Gott sein Gottes zum Ausdruck bringen. Aber, und das ist hier wichtig, sie können nur deshalb Beziehungen sein, weil sie durch den Geist realisiert sind. Paulinische Theologie der göttlichen Identität und eine göttliche Christologie sind Aspekte des Wirkens des Geistes. Mit diesen Einsichten wenden wir uns nun der vierten These zu. Paulus stellt Geist, Herr und Gott oft nebeneinander, etwa im Segensspruch. Solche Texte werden häufig als bloße Vorstufen späterer Trinität gedeutet. Doch und nun zur vierten These. Wenn solche paulinischen Texte im Licht der eigenen theologischen Beziehungssprache des Apostels gelesen werden, dann entfalten sie eine paulinische Trinität. Ein Beispiel. 1. Korinther 12, 3-6. Dort heißt es, niemand kann sagen, Jesus ist der Herr, außer im Heiligen Geist. Es gibt verschiedene Gaben, aber denselben Geist. Verschiedene Dienste, aber denselben Herrn. Verschiedene Kräfte, aber denselben Gott, der alles in allen wirkt. Es wäre leicht, die Bedeutung dieser Passage zu übersehen. Doch im Licht unserer drei Thesen sehen wir, Paulus stellt das einzigartige Gottsein Gottes durchgehend in einem Netz von Beziehungen dar, als Gott, als Christus und als Geist. Genau mit diesem Filter hören wir 1. Korinther 12 neu. Exegeten haben recht. Dieses Kapitel ruft zur Einheit inmitten von Vielfalt auf. Und wie spricht Paulus darüber? Indem er theologisch von Gott spricht. Verschiedene Gaben, Dienste, Kräfte, aber derselbe Geist, Herr und Gott. Ich betone das nochmals. Einheit inmitten von Vielfalt. Darum gilt, bei Paulus gibt es eine Drei in der Einheit Gottes. Darum ist Paulus selbst im vollen Sinn des Wortes ein Trinitarier. Darum war Nicäa kein Komplott, sondern die machtvolle Übersetzung derselben Begegnung mit dem dreieinen Gott in anderer idiomatischer Gestalt. Die Theologie des Apostels artikuliert die Drei und die Einigkeit Gottes. Eine Dreieinigkeit. Ja, ich habe auch eine Passage vorbereitet, die zeigt, warum es logisch ist zu behaupten, Paulus habe sich diese theologische Vision nicht einfach ausgedacht. Sie ist Wirkung einer Ursache, nämlich Jesus selbst, meiner Meinung nach. Denn wenn Paulus der Erfinder wäre, hätten wir Spuren von Kontroversen vorliegen, wie bei anderen Streitfragen in seinen Briefen, zum Beispiel wenn es um die Beschneidung von Heidenchristen geht. Viel plausibler ist, die Christologie des Paulus entspringt der Lehre um dem Wirken Jesus selbst. Aber die Zeit reicht nicht. Und vielleicht können wir im Gespräch darauf zurückkommen. Feinschliff. Doch was heißt das nun konkret für die Verbindung von Paulus, Jesus und Nicäa? Ich behaupte nicht, dass Jesus am See Genezareth entlang schlenderte und rief, hey Leute, schon gehört, ich bin Homoousius mit dem Vater. Weder Jesus noch Paulus haben ihre Botschaft in der Weise ausgedrückt, wie dies später in den dogmatischen Lehrsätzen geschah. Es wäre anachronistisch, von ihnen eine Ausarbeitung der wechselseitigen Beziehungen dieser Dogmen in den begrifflichen und philosophischen Koordinaten des 4. Jahrhunderts zu erwarten. Doch offensichtlich war das, was Paulus sagte, schrieb und tat, keineswegs theologisch leer. Im Gegenteil, Paulus bietet uns ein zutiefst trinitarisches Verständnis. Dynamisch, relational und durchdrungen von einer Gottesvorstellung, die sein gesamtes Denken prägt. Diese Theologie ist artikulierbar, sie ist trinitarisch und sie ist bereits im Neuen Testament angelegt. Auf die Frage, warum verehren Christen Jesus als Gott, zu antworten, weil es in der Bibel steht oder weil Jesus oder Paulus es gelehrt haben, trifft zwar etwas Wahres, bleibt aber ein bisschen oberflächlich. Warum verehren Christen Jesus als Gott? Weil Gott dreieinig ist. Weil der Gott, der uns in Offenbarung und Gnade aus eigener Initiative begegnet, wahrhaft dreieinig ist. Die Theologie des Neuen Testaments bringt diese lebensverändernde, weltgestaltende Wirklichkeit zum Ausdruck. Und die späteren dogmatischen Formeln bieten eine Übersetzung dieser jüdischen Sprachgestalten in alternative begriffliche Koordinaten. Da werden diese Einsichten zugleich systematisiert und erhalten eine neue Ausdrucksweise. Natürlich gibt es eine konzeptuelle Entwicklung zwischen Paulus und Nicäa. Jede komplexe Aussage, die übersetzt werden muss, bringt das mit sich. Selbst die Übersetzung dieses Vortrags ins Deutsch war kein wertneutraler Vorgang, sondern erforderte Entscheidungen, die auch anders hätten ausfallen können. Aber was Paulus, das Neue Testament, Nicäa und seine spätere Ausarbeitung im Chalcedon gemeinsam haben, ist dies, die Realität des dreieinigen Gottes. Im Gegensatz zur dünnen Beweisbasis, auf die sich Verschwörungstheorien stützen, habe ich zu zeigen versucht, dass die positive Korrelation zwischen Paulus und Nicäa wie ein roter Faden durch seine Briefe läuft. Nicht nur in einzelnen Versen, sondern im Ganzen. Ebenso bemühte sich die nachnicänische theologische Reflexion darum, der gesamten Datenanlage Datenlage gerecht zu werden. Sie sah die volle Menschlichkeit Jesu nicht als Problem, wie es dann anzudeuten scheint, sondern als unverzichtbaren Bestandteil der chalcedonischen Definition. Wahrer Mensch und wahrer Gott. Und sie suchte zugleich Schritt für Schritt auch dem Heiligen Geist umfassender gerecht zu werden, insbesondere in sein Verständnis als Person. Damit öffnete sie neue Dimensionen theologisches Denkens und blieb doch im Einklang mit paulinischen Formulierungen wie »Betrüb nicht den Heiligen Geist Gottes«. Ich möchte diesen Vortrag mit einer hoffentlich hilfreichen Denkanregung beenden. Ich bin überzeugt, die Zentralität Gottes in Jesus Christus durch den Heiligen Geist bleibt die wichtigste Frage. Nicht nur für die, die von Dan Brown oder der Forschung eines Bart Ehrmans beeinflusst sind. Die entscheidende Frage bleibt, wird die Kirche die Zentralität Jesu Christi ernst nehmen oder nicht? Das Gericht beginnt beim Haus Gottes. Ich bringe daher zwei Punkte zur Sprache, einen zur Natur des Evangeliums und einen dazu, wie unsere Haltung zu Christus alles andere bestimmt. Erstens, die trinitarische Grammatik hat auch eine narrative Struktur. Dies würde ich als die Hauptgeschichte von Paulus bezeichnen. Man kann sie durch seine Briefe hinweg finden und sie umfasst drei zentrale Agenten. Der Vater sendet in Liebe seinen Sohn. Der Sohn nimmt unsere versklavte Natur an, trägt sie ans Kreuz und beendet sie im Tod. Und der Geist erweckt den Sohn und setzt ihn zur Rechten Gottes in Herrlichkeit. Für Paulus ist diese trinitarisch geformte Geschichte eine weitere Perspektive auf jene Grammatik, die ich bereits in den Thesen umrissen habe. Eine Grammatik, die sich, wie gesagt, in fast jedem Kapitel all seiner Episteln findet. Diese Geschichte betrachtet das Ganze sozusagen diachron, entlang einer narrativen Linie, während meine Thesen dieselbe Struktur beschreiben, aber als Querschnitt, wie eine aufgeschnittene Torte, bei der man alle Schichten auf einen Blick sehen kann. Und entscheidend ist, Paulus' trinitarische Theologie ist nicht bloß ein theologisches Randthema. Sie ist das Herz des Evangeliums. Für Paulus ist das Evangelium kein bloßes Angebot in Form einer individuellen und verträglichen Entscheidung, wie es im westlichen Verständnis sehr gängig ist. Paulus' eigentliche gute Nachricht ist es, dass diese trinitarische Geschichte unsere Geschichte ist. Es ist unsere Geschichte, unser Tod, unsere Auferstehung, unsere Hoffnung, unser Glaube, unsere Liebe, unsere Realität. Deshalb kann Paulus sagen, ich bin mit Christus gekreuzigt worden und proklamieren, dass wir mit Christus gestorben sind, dass wir in den Tod Christi getauft wurden und mit ihm durch die Taufe begraben wurden. Vergleichstellen in Römer 6, Kolosser 1, Galater 2 und viel mehr. Deshalb kann Paulus vielleicht im erstaunlichsten Vers der gesamten Heiligen Schrift sagen, 2. Korinther 4, dass der den Herrn Jesus auferweckt hat, uns auch auferwecken wird mit Jesus. Dies ist, wie es ein deutscher Neutestamentler genannt hat, eine Ergehensgemeinschaft mit Christus. Mit anderen Worten, diese trinitarische Grammatik formt das Gewebe des paulinischen Heilsbotschaft und begründet die Logik in seinen Episteln in einem Kapitel nach dem anderen in überraschender Weise. Die Frage an uns ist, wo spiegelt unser Denken über die Güte-Nachricht diese paulinische, trinitarische Geschichte wider und wo nicht? Es ist an dieser Stelle sehr einfach, kleiner aber katastrophalen Fehltritte zu machen. Zweitens behaupte ich, alle Versuche, Jesus Christus an den Rand zu drängen, eine Trennung zwischen Gott und Jesus zu konstruieren und damit die definitive Selbstoffenbarung Gottes in Christus zu relativieren, sind Götzendienst. Die Kirche, wie mich mein Kollege Rowan Williams kürzlich erinnerte, bewegt sich stets am Rand des Götzendienstes, sei es in nationalistischen Gewändern, in moralischen Gewissheiten oder in selbstgemachter Frömmigkeit. Die beständige Versuchung besteht darin, von Gott zu reden und so zu leben, als wäre Jesus Christus nicht die volle und endgültige Offenbarung Gottes. Wie Karl Barth im Widerstand gegen den kirchlichen Nationalismus seinerzeit betonte:
Jesus Christus, wie er uns in der Heiligen Schrift bezeugt wird, ist das eine Wort Gottes, das wir zu hören, dem wir im Leben und im Sterben zu vertrauen und zu gehorchen haben.
Wohlgemerkt, Verschwörungen leben von Halbwahrheiten, von der Ansprache unserer tiefsten Ängste und Sehnsüchte. Genau darin liegt ihre emotionale Kraft. Doch demgegenüber bezeugt Nietzsche, in Jesus, diesem Menschen, offenbart sich Gott selbst, die volle Göttlichkeit des Sohnes in trinitarischer Sprachgestalt. Im Geist von Nietzsche lasse ich Sie mit einem Entscheidungsbaum zurück. Für Ihre nächste Bibelarbeit, Predigtreihe oder theologische Stellungnahme beginnen wir mit der Offenbarung Gottes in Jesus Christus. Lassen wir uns bestimmen von Jesu Realität, von Gottes gnädiger Bewegung hin zu uns in Christus. Oder erfinden wir uns etwas Heiligscheinendes, projizieren unsere Götzen auf ein stummes Unendliches und verlieren damit die lebendige Stimme Gottes in Christus. Wie Karl Barth sagt, wo Gottes Wort ist, da ist Gott als Mensch. Genau hier liegt die bleibende Kraft von Nietzsche. Gott war in Christus die Fülle der Gottheit leibhaftig, das Bild des unsichtbaren Gottes, der Abglanz seiner Herrlichkeit. Wenn jeder Gedanke unter den Gehorsam Christi genommen wird, wenn wir uns im Entscheidungsbaum auf das Ja zu Christus aufrichten, dann werden wir freudig hineingeführt in eine wahrhaft christliche Theologie. Eine Theologie, die den Dienst der weltweiten Kirche und ihrer Mission vorantreibt, unsere Nachfolger stärkt und schließlich unsere eigene Theologie von Evangelium evangelisiert. Die Wahrheit von Nietzsche erschöpft sich also nicht in den, wie wir gesehen haben, starken Argumenten gegen Kritiker. Nach der notwendigen Erkenntnis des Paulus liegt ihre Wahrheit vielmehr in unserer gelebten Beziehung zu dem, auf den das Credo verweist, zu Jesus Christus, verstanden im Rahmen der trinitarischen Identität Gottes. Wir glauben an den einen Gott, den Vater, und an den einen Herrn, Jesus Christus, eines Wesens mit dem Vater. Wir glauben an den Heiligen Geist. Amen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Thank you.